Und da sehen wir, dass wir, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen würden, bei den heutigen Emissionsraten nur noch etwa 4 Jahre emittieren dürften. Also wir haben 170 Milliarden Tonnen CO2 quasi noch übrig für 1,5 Grad. Und bei den heutigen Emissionsraten sind das einfach nur noch 4 Jahre.
In diesem Jahr verursacht die Menschheit so viele CO2-Emissionen wie nie zuvor. Dass wir das in Paris gesteckte 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, hält Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität in München kaum noch für möglich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Sandra Kirchner, ich bin Journalistin bei dem Online-Magazin Klimareporter und ich spreche heute mit Jonas Waag von der TAZ, der diese Woche im brasilianischen Belem auf der UN-Klimakonferenz ist.
Hallo, ihr hört die Folge vom 14. November 2025 und das sind unsere Themen. Als erstes sprechen wir über die weltweiten CO2-Emissionen. Die haben in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Und danach geht es um die UN-Klimakonferenz und was von dort zu erwarten ist.
Ja, in diesem Jahr steigt der weltweite CO2-Ausstoß erneut an. Das zeigen die Zahlen des Global Carbon Budget Budget, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. 38,1 Milliarden Tonnen CO2 werden in diesem Jahr durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas freigesetzt, also so viel wie nie zuvor. Ja, im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Anstieg von 1,1%. Besonders in den USA nimmt der CO2-Ausstoß zu. Da sind die fossilen Emissionen um 1,9% gestiegen und KlimaforscherInnen erklären das unter anderem mit dem Wetter. In diesem Jahr war es nämlich kälter als in den 2 Jahren zuvor und es wurde mehr geheizt. Weil die Gaspreise sehr hoch sind, wurde eben häufiger zu Kohle gegriffen. Auch Indien setzt dieses Jahr mehr CO2 frei, um 1,4% mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Aber diese Zunahme fällt nicht ganz so hoch aus wie der Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Das lag nämlich vor allem an dem Monsun, der in diesem Jahr früher begann und mehr Regen brachte, sodass in den heißen Monaten Mai und Juni weniger Kühlung gebraucht wurde. Aber auch das starke Wachstum erneuerbarer Energien, vor allem Solar, ließ das Wachstum der Emissionen in Indien abflachen.
In China steigen bei den Schätzungen vom Global Carbon Budget die CO2-Emissionen nur leicht an, nämlich um fast 0,5%. Und auch in China fällt der Anstieg damit weniger stark aus als in den Vorjahren. Wir haben ja in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es auch Schätzungen gibt, die sagen, dass in China die Emissionen bereits sinken. Genau, also das sind einfach verschiedene Schätzungen, die verschiedene Methoden benutzen. In der EU wachsen die Emissionen ebenfalls nur leicht um 0,4%. Insgesamt kommen die ForscherInnen zum Schluss, die Dekarbonisierung der Energiesysteme kommt in vielen Ländern voran, in der EU, in China, aber auch in den USA sieht man das. Weitere Fortschritte lassen sich erkennen bei der Elektrifizierung des Autoverkehrs. In einzelnen Ländern gehen die Entwaldungsraten auch nach unten. Es gibt also schon einige positive Anzeichen.
Ja, aber insgesamt ist der Prozess viel zu langsam und damit ist die Möglichkeit, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, im Grunde unmöglich. Bei der derzeitigen Größenordnung der CO2-Emissionen bleiben noch etwa 4 Jahre, dann wird das Limit gerissen. Die Aussage haben wir ja am Anfang dieser Folge von Julia Pongratz gehört. Und ForscherInnen, die an dem Bericht mitgearbeitet haben, wie zum Beispiel Jan Minks vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, sind zunehmend beunruhigt, dass es uns, also der Menschheit, nicht gelingt, die Trendwende einzuleiten und die Emissionen zu senken. Die Herausforderung wird ja immer größer, denn die Emissionen müssen auf netto null runterkommen.
Um Klimaneutralität zu erreichen, dabei soll uns ja die Natur helfen, also genauer gesagt Wälder und Moore das CO2 aufnehmen, auch wenn natürlich das meiste CO2, das die Menschheit verursacht, in den Ozeanen landet. Aber zurück zu den natürlichen CO2-Senken. Für dieses Jahr rechnen die Forscher mit Nettoemissionen von 4,1 Milliarden Tonnen CO2 aus der Landnutzung. Die kommen also noch on top zu den fossilen Emissionen, sodass wir im Grunde bei einem CO2-Ausstoß von 42,2 Milliarden Tonnen CO2 in diesem Jahr landen.
Ja, die Emissionen in diesem Bereich, also der Landnutzung, die sind seit den 1990er Jahren gesunken. Damals gab es sehr viel Entwaldung. Ja, und zum Beispiel macht sich seit 2023 die Umweltschutzpolitik von Lula in Brasilien bemerkbar. Da haben sich nämlich die Entwaldungsraten halbiert. Allerdings gehört Brasilien neben Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo noch immer zu den großen Emittenten von Waldabholzung. Da muss also viel mehr passieren, um die Rodung der tropischen Wälder zu stoppen und damit ja auch die Freisetzung von dem in Bäumen gebundenen CO2. Denn eigentlich ist ja die Idee, dass Wälder, Moore, Mangroven uns dabei helfen, auf Netto Null bei den Emissionen zu kommen. Und es gibt da schon vereinzelt Fälle, wie zum Beispiel China, die mit Aufforstung am meisten CO2 aus der Atmosphäre binden. Das machen die in China vor allem, um die Ausbreitung der Wüste Gobi zu stoppen. Aber das bringt natürlich auch was fürs Klima. Und der Beitrag der Aufforstung weltweit liegt bei rund 5% der jährlich ausgestoßenen fossilen CO2-Emissionen. Das ist natürlich nur ein Bruchteil der gesamten Emissionen. Aber das zeigt, dass uns Wälder und Moore durchaus beim Klimaschutz helfen können. Und wie die Staaten weltweit beim Klimaschutz vorankommen, darunter geht's ja unter anderem auch auf der Klimakonferenz, auf der du gerade bist.
Yes, genau. Es ist sehr warm draußen, aber hier in den Konferenzhallen ganz angenehm runtergekühlt. Deswegen hört ihr aber auch die Klimaanlage im Hintergrund, vermute ich. Die brasilianische Konferenzleitung, das findet in Brasilien statt, deswegen leitet Brasilien die Konferenz. Die besteht sehr darauf, dass es dieses Jahr eine Konferenz der Umsetzung wird. Das Wort Implementation fällt in fast jeder Pressekonferenz. Es ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber das liegt daran, dass das Regeln aufstellen, das nach dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 nötig wurde, dieses Regeln aufstellen, das ist fast vorbei.
Ja, in Paris wurde sich ja nicht nur darauf geeinigt, die Erderhitzung bei unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad zu halten, sondern dafür mussten auch eine Reihe Details geklärt werden, zum Beispiel wie CO2-Kompensationsprojekte angerechnet werden dürfen. Aber diese Regeln sind jetzt so gut wie fertig und deswegen müssen sich die Konferenzleitungen und die Delegierten, aber auch die Journalisten neu überlegen, was diese Konferenzen eigentlich leisten sollen. Peter Lüden von Germanwatch hat es als neue Ära der Klimapolitik bezeichnet.
Wie die Konferenzleitung sich das vorstellt, dazu kommen wir gleich. Aber ein Thema aus Paris ist doch noch übrig, das Global Goal on Adaptation, also die Klimaanpassung. Die ist bekanntermaßen ziemlich kompliziert. Fortschritte im Klimaschutz kann man messen, weil der CO2-Ausstoß sinkt. Aber wie misst man eigentlich die Anpassung an die Erderhitzung? Das muss man wissen, um sagen zu können, wo ein Land schon gute Arbeit macht und wo es mehr tun muss oder tendenziell auch Hilfe braucht. 8000 Indikatoren hierfür haben die Vorverhandlungen auf gerade mal 100 Indikatoren eingestampft, inklusive einer Excel-Tabelle. Da wird dann zum Beispiel festgehalten, wie sich der Wassermangel verändert oder die Zahl der Menschen, die von Frühwarnsystemen erreicht werden oder die Bedrohungslage von Tier- und Pflanzenarten, die bei der Klimaanpassung helfen können. Streit wird es ums Geld geben. Die ärmsten Länder fordern eine Verdreifachung der versprochenen Anpassungsfinanzierung auf 120 Milliarden US-Dollar bis 2030, mehr als die Industriestaaten bisher insgesamt für alle Klimafinanzierung, also auch für Klimaschutz, zur Verfügung gestellt haben. Evanston Jewa aus Malawi sagte am ersten Tag der Konferenz, Zitat, wir haben dieses Feuer nicht angezündet, aber uns trifft es am härtesten und der Rauch macht nicht an unseren Grenzen Halt. Damit meinte er, viele Millionen werden von den Folgen des Klimawandels zur Flucht gezwungen. Das hat auch ein UN-Bericht gezeigt, der Anfang der Woche vorgestellt wurde. Hitzewellen, Stürme und Dürren zwingen demnach schon heute weltweit Millionen Menschen zur Flucht. 250 Millionen Klimabinnenflüchtlinge, also innerhalb eines Landes, habe es in den letzten 10 Jahren gegeben, laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.
Ja, umso wichtiger ist es natürlich, dass sich die Staaten auf einen Deal zur Klimaanpassung einigen. Sabine Minninger ist Anpassungsexpertin bei Brot für die Welt. Sie sagt, Zitat, der globale Norden will erst die nötigen Bedingungen im Süden schaffen. Der Süden sagt, gebt uns das Geld und wir kriegen das schon hin, wälzt das Problem nicht auf uns ab.
Und Minninger hat schon vor der Konferenz angekündigt, dass in Anpassung ein klassisches Kidnapper-Thema sei. Die Verhandlungen seien weit genug, um am ersten Tag verabschiedet zu werden, aber beim Geld, Zitat, werden am Schluss die Messer ausgepackt. Anders gesagt, wer an anderer Stelle Druckmittel braucht, der kann bei der Anpassung super blockieren und dann am Schluss Zugeständnisse erzwingen. Und tatsächlich haben wir natürlich noch kein Ergebnis zur Anpassung hier am Donnerstag, als wir aufnehmen.
Ja, ein Kompromiss bei der Klimaanpassung lässt sich der Weltöffentlichkeit aber schwer als Durchbruch im Klimaschutz verkaufen. Das weiß die brasilianische Konferenzleitung auch. Und deswegen will sie die sogenannte Action Agenda in den Mittelpunkt stellen. freiwillige Initiativen von Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft. Der unübersichtliche Wuchs verschiedenster Initiativen soll zusammengefasst und besser koordiniert werden. Brasilianische Präsident Lula will außerdem einen anderen großen Schritt in Richtung Klimastabilität an den offiziellen Verhandlungen vorbeimachen. Ein 125 Milliarden US-Dollar schwerer Waldschutzfonds wird aufgesetzt. Da sollen Regierungen zu Anfang 10 Milliarden einzahlen. Insgesamt 25 Milliarden US-Dollar öffentlicher Gelder sollen dann weitere 100 Milliarden privates Kapital anziehen.
Das Geld soll vor allem in Anleihen angelegt werden. Der Plan ist es, daraus jährlich 3,4 Milliarden US-Dollar Gewinn direkt an Regenwaldländer und zu einem Fünftel auch an Indigene fließen sollen. 4 Dollar pro geschütztem Hektar Wald. Die Idee ist, dass die Länder dann was davon haben, den Wald zu schützen und nicht zu roden. Neben den wichtigen Aufgaben des Ökosystems wie Arten- und Klimaschutz. Natürlich.
Ja, Norwegen hat schon versprochen, 3 Milliarden einzuzahlen, Brasilien und Indonesien jeweils 1 Milliarde. Bundeskanzler Friedrich Merz hat auch angekündigt, dass Deutschland einen, Zitat, namhaften Beitrag leisten würde. Aber mit einer Zahl sollte man hier nicht rechnen während der Konferenz. Das hat Klimastaatssekretär Jochen Flassbart gleich zu Anfang klargestellt. Denn der deutsche Beitrag soll über die staatliche Förderbank KfW laufen. Und die muss das natürlich erst ausführlich prüfen. Die Brasilianer sind darauf übrigens ziemlich sauer, weil sie hoffen, dass hohe Beiträge andere Staaten, also vor allem China, unter Druck setzen.
Apropos Druck. Die letzten 4 Klimakonferenzen konnten alle nicht wie geplant starten, weil es Uneinigkeiten über die Tagesordnung gab. Die Brasilianer wollten das unbedingt vermeiden und haben das auch geschafft. Stress gab es wieder, wie erwartet, weil die Entwicklungsländer über Geld von den Industrieländern reden wollten und über Handelsfragen. Denn China, Indien und andere Länder finden den CO2-Zoll, den die EU erheben will, doof, weil ihre Industrien dann teilweise ausgeschlossen werden vom europäischen Markt. Die EU und die kleinen Inselstaaten wollten dafür darüber sprechen, wie man die Lücke schließen kann zwischen dem, was klimapolitisch nötig wäre und dem, was klimapolitisch tatsächlich geschieht. Das findet Indien aber zum Beispiel nicht so gut, weil sie nicht wollen, dass ihnen ihre nationale Souveränität reinregiert wird. Die brasilianische Konferenzleitung hat hier versprochen, das alles in einem separaten Bericht zu behandeln. Es muss sich noch herausstellen, wie der dann am Ende der Konferenz aussieht, aber die EU hat schon betont, dass der Prozess interessant ist, weil sie mit den Inselstaaten zusammenarbeitet und dadurch die üblichen Nord-Süd-Konfliktlinien etwas aufgebrochen sind.
Ja, und noch eine Überraschung: bei seiner Eröffnungsrede forderte Präsident Lula eine Roadmap, also einen Plan zum Ausstieg aus den Fossilen. Der hängt seit der Konferenz in Dubai 2023 fest, wo ja beschlossen wurde, dass sich die Staaten von den fossilen Brennstoffen, Zitat, wegbewegen sollen. Vor der Konferenz war die Hoffnung recht klein, dass es beim Ausstieg aus den fossilen Fortschritte gemacht werden, aber Lulas Vorstoß bringt da mal etwas Dynamik rein.
Interessant wird auch, welchen Einfluss die Zivilgesellschaft nehmen kann. Am Dienstag hat sich hier eine Gruppe von DemonstrantInnen Zugang zur Konferenzhalle verschafft, um gegen die Politik von Präsident Lula zu demonstrieren. Der gebe sich zwar als Klimaschützer, aber habe trotzdem Ölbohrungen im Amazonasbecken erlaubt, hat mir ein Aktivist gesagt. Die DemonstrantInnen wurden zwar wieder aus der Halle gedrängt, aber die Bilder sind jetzt natürlich in der Welt. Und am Mittwoch begann außerdem die COP der Völker, auf der traditionelle und indigene Gemeinschaften Druck auf die Verhandlungen ausüben wollen. Mal sehen, ob sich das auch innerhalb der Konferenzhalle auswirkt. Das hört ihr dann in der nächsten Woche und damit sind wir für heute am Ende angekommen.
Und wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne oder lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Außerdem danken wir Dagmar Spieß, die in dieser Woche für den Podcast gespendet hat. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.